Treffen die Borg. Die aktivieren ihre Schutzschilde und ergeben sie sich. Widerstand ist zwecklos.
Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Folgen über die Filme des Star Trek-Universums, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Philipp und David entdecken fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die beiden dringen dabei in Galaxien vor, über die schon viel zu viele Menschen gesprochen haben.
Aufnahme läuft.
Bester Einstieg in so einen Podcast.
Ja, ASMR.
Abhusten.
Abhusten. Erstmal die Lunge reinigen.
Ja. So.
Ja, ist vorbei, ne?
Mit Kirk, meinst du?
Mit Kirk ist vorbei.
Ja. Kirk ist jetzt ein Sandwich.
Ja, ziemlich zerquetscht. Entschuldigung, ich bin etwas irritiert. Der Hund steht hier und traut sich nicht an den Kabeln vorbei. Moment, doch, jetzt ist sie durch.
Sie hat's geschafft.
Sie hat's geschafft und jetzt ist sie beleidigt, dass du auf ihrem Platz sitzt.
Ach so, jetzt.
Ja, aber es geht nicht anders.
Sie sitzt ja immer auf ihrem Platz.
Ja, egal wo du sitzt auf ihrem
Platz. Ich sitze immer auf ihrem Platz. Ich konnte jetzt nicht anders. Ich muss hier sitzen.
Die Kabel sind sonst zu kurz. Wir können es nicht ändern.
So. Hm? Ja, Star Trek 7, Treffen der Generationen. Die beiden Generationen haben sich getroffen, aber hatten wir da auch so viel Spaß dran?
Ich bin wieder unterwältigt, muss ich sagen. Also mir fiel nämlich tatsächlich, als wir diesen Film gerade gesehen haben, fiel mir ein, dass ich den vor 30 Jahren im Kino gesehen habe. Und musste dann sagen, dann ist er doch nicht so hängen geblieben. Also es fiel mir ein bei dieser Szene mit dieser Sternenkarte, die nach wie vor echt beeindruckend ist, wo sie diese Bewegung der Welle und die Auswirkungen dieser zerstörten Sonne nachvollziehen. Aber ansonsten, ja, also ich mag den Einstieg tatsächlich, wo wir auch nochmal Chekhov sehen und nochmal Scotty. Und ich mag auch den Einstieg in tatsächlich in die Enterprise Crew, die ja dann im Holodeck auf einem Schiff unterwegs ist. Aber irgendwie so nach der Hälfte, ungefähr, wir haben ja ungefähr kurz Pause gemacht, als die Pizza kam, bei ziemlich genau der Hälfte nach einer Stunde. Und ab dann, ich finde, der Spannungsaufbau im Finale ist nicht so da. Es ist alles so ein bisschen unspektakulär. Dafür, dass wir da eigentlich zum ersten Mal Kirk und Picard zusammen sehen, fühlt sich das alles, da sind wir wieder bei diesem Vergleich, wie so eine Folge an und nicht wie ein Film. Und davor haben wir noch so gesagt, boah, guck mal, hier der geile Schuss, der geile Shot, wenn der Bird of Prey und die Enterprise gegeneinander antreten. Das ist zum Beispiel eine richtig starke Szene, finde ich. Auch die, wo sich die Untertassensektion abtrennt und abstürzt, toll. Aber irgendwie fühlt sich das ganz oft so wenig mitreißend an, finde ich. Ich weiß nicht, wie ging es dir da?
Das ist, glaube ich, der verwirrendste aller Star Trek-Filme. Ich habe jetzt auch schon wieder gemerkt, dass das an meine Gehirnwindungen richtige Folter darstellt, weil dieser Film sehr verwirrend erzählt wird. Ne? Du hast auch während des Films gucken schon gesagt, warum ist Guinan gerade auf einmal da?
Mhm.
Obwohl die sich beim Zeitpunkt, als Guinan in den Nexus gegangen ist, noch gar keine Ahnung von der Existenz von Captain Picard und der Enterprise D hatte. Warum muss er den Nexus unbedingt auf diesen Planeten umleiten? Warum kann man nicht in den Nexus durch den, ich sag mal, über den Weltraum? Warum, also wenn ich jetzt mit einem Schiff in den Nexus reinfliege, warum, also geht das nicht, aber wenn der Nexus über den Planeten fliegt, dann geht das irgendwie, also
ja,
warum kann... Picard auf einmal aus dem Nexus einfach so durch Fingerschnippen wieder auf den Planeten
er brauchte das Pferd, er musste rausreiten.
Ja, aber warum kann er einfach sagen, ich verlasse jetzt einfach den Nexus und will genau auf diesen Planeten und dann ist er da? Das macht doch auch gar keinen Sinn.
Also vielleicht einmal kurz zur Einordnung, worum geht's eigentlich in dem Film? Also er fängt an mit der Inbetriebnahme der Enterprise B. Captain Kirk als Maskottchen darf das Schiff quasi übergehen. Sie erhalten einen Notruf, fliegen dahin und sehen, zwei Flüchtlingsschiffe sind in einer Art Welle gefangen und werden beide zerstört und sie schaffen es noch 49 Personen,
47.
Aurelianer zu retten, zu denen auch Guinan gehört und eben der Antagonist Malcolm McDowell alias Dr., hilf mir nochmal, ich und Namen.
Dr. Tolian Soren.
Tolian Soren, genau.
Ist ein richtiger Star Trek-Name wieder.
Genau, sind Flüchtlinge, interessanterweise der Borg, was ich interessant finde, weil das ist ja 80 Jahre bevor die Borg überhaupt auftauchen eigentlich im Föderationsbereich. Fand ich schon mal spannend, das ist irgendwie, weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das ein...
Nein, das war schon immer, das war immer schon Teil der Lore von Guinan.
Ja.
Dass sie ihr Volk von den Borg.
Okay, quasi. Aber die Aurelianer kommen dann aus einem anderen Quadranten, oder?
Ja.
Okay. Dann gibt es und bei dieser Rettungsmission verschwindet Captain Kirk, wie wir später erfahren, wird er in diesen Nexus, weil diese Welle ist quasi ein Holodeck mit Upgrade. Besseres Interface, weil es reagiert offensichtlich auf die Wünsche und wie mache ich meinen Bewohner am glücklichsten? Und man ist unsterblich in diesem Nexus, weil Zeit keine Rolle spielt. Das ist ein Ort, der außerhalb der Zeit funktioniert. So. Und dann gibt es den Zeitsprung, die aktuelle Enterprise und quasi der Rest des Plots ist, Soren versucht zurück in den Nexus zu kommen und geht dabei über Leichen massenweise, weil er zerstört erst eine Sonne und später versucht er eine zweite Sonne zu zerstören, weil man eben mit dem Schiff nicht in diesen Nexus kommt, sondern man muss auf einem Planeten stehen, dann kann man von diesem Nexus mitgenommen werden. Um sicher im Nexus zu landen. So, das ist aber auch schon wieder komisch, weil auf der anderen Seite, es sind ja offensichtlich ganz viele im Nexus gelandet, während sie mit dem Schiff da waren.
Ja, Kirk ist ja auch vom Schiff in diesen Nexus gelangt.
Genau. Also, ja, es ist dann riskant, aber mir wird nicht so ganz klar, warum er das dann nicht ein paar Mal versucht hat, einfach mit dem Schiff da reinzukommen. Und warum er dann lieber millionenfachen Genozid begeht. Milliardenfachen eventuell. Ich weiß nicht, ob als er die erste Sonne ausgelöscht hat, da wird, glaube ich, gar nicht, hat es da bewohnte Planeten erwischt? Nee, ne? Wird zumindest nicht gesagt.
Doch. Es waren diese 230 Millionen.
Nee, diese 230 Millionen waren bei der zweiten Sonne die.
Ach so, okay.
Ja, wo wir uns auch gerade gefragt haben, auf welchem dieser bleibenden Planeten, in diesem vorindustriellen, mit dieser vorindustriellen Bevölkerung, dieser Klasse-M-Planet oder der unbewohnte Klasse-M-Planet, wem die Enterprise abgestürzt ist. Und das ist es eigentlich auch schon, ne? Also dann gibt es ganz viel dann gibt es noch die Klingonen und so. Aber jetzt können wir ja so ein bisschen ins Detail gehen. Aber das ist jetzt erstmal grob die Struktur der Geschichte.
Struktur. Also ich finde, diese Struktur des Films, die ist so nicht kinotauglich. Also der, ich sag mal, auch dieser Weltraumkampf, wir haben schon gesagt, der ist cool, aber der dauert ja ungefähr 20 Sekunden.
Ja.
Und jetzt glaube ich, der vierte Film hintereinander, wo die Enterprise gegen den Bird of Prey kämpft.
Diesmal ist der Trick umgekehrt, ne? Also sie müssen ihn zum Tarnen bringen, damit sie ihn erwischen können.
Ja.
Und nicht, wir müssen ihn nicht orten und enttarnen quasi, um ihn zu finden.
Ja, und also.
Der hat so dieses, es gibt halt diese Art von Filmen, wo du immer wieder so Elemente hast, wo du denkst, die sind richtig, richtig toll. Die sind richtig stark. So ein paar Special-Effects-Shots. Es gibt diesen wundervollen Moment, wo Jean-Luc Picard mit Diana Troy darüber spricht, dass er gerade seinen Bruder und seinen Neffen verloren hat. Wundervoll ausgespielt, auch mit dem Mut, das lang genug stehen zu lassen, dass das einen emotionalen Impact hat. Und dann denkst du aber bei diesem ganzen Finale, wo Captain Kirk und Jean-Luc Picard, das ist quasi eigentlich der absolute Höhepunkt dieses Films und eigentlich es ist das die Staffelstabübergabe von der Originalcrew an die Next Generation Crew und es ist so impactlos. Es ist wieder spektakulär inszeniert. Jetzt kann man natürlich mal sagen, wahrscheinlich auch war Captain Kirk nicht mehr, also William Shatner mit seinen damals 60, um die 60 war er da, glaube ich, und sagen wir mal auch körperlich nicht mehr ganz auf der Höhe. Also es gibt einen Grund, warum er dieses Kostüm trägt, das er trägt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen als Lendengürtel da, so eng wie das geschnitten ist um seine Wampe herum. Wahrscheinlich konnten sie nicht die spektakulärsten Action-Szenen da inszenieren. Aber ich finde, es hat auch keinen emotionalen Impact, weil er stirbt, Spoiler für einen über 30 Jahre alten Film, er stirbt, weil Soren auf eine Brücke, über die er geht, schießt, diese Brücke stürzt ein. Und er erreicht damit nichts. Also er will da eine Fernbedienung erreichen, er erreicht sie nicht. Er scheitert quasi an seiner letzten Aufgabe vor seinem Tod, weil das hat keinen Impact auf irgendwas, außer dass Soren kurz abgelenkt ist, damit Picard quasi in den Tag retten kann. Und dann wird dann irgendwie so versucht, so eine Art Gemeinschaft zwischen den beiden Captains zu generieren, was aber überhaupt nicht funktioniert, weil du ja nie das Gefühl hast, die arbeiten groß zusammen. Das ist ja irgendwie sehr, so gefühlt sehr kurz, obwohl das ja irgendwie bestimmt 30, 40 Minuten ist von Picard und Kirk treffen sich bis zum Ende des Finales. Aber de facto ist ja nur so, Picard geht hin zu Kirk, Kirk, kommst du mit aus dem Nexus? Kirk so, nee, ist geil hier. Ach nee, ist doch nicht geil. Wir gehen raus. Und dann kämpfen sie kurz gegen Soren und tricksen Soren quasi an der Rakete auf, indem Picard die Halterung wieder aktiviert von der Rakete. Und die Rakete, die eine Sonne auslöschen kann, wie du zu Recht gesagt hast, explodiert da und macht halt so einen
Puff.
Puff. Also eine sehr unspektakuläre Explosion, selbst wenn es nur eine Rakete mit Treibstoff wäre.
Und dann der Nexus, der ist auch so cringe irgendwie.
Ja, dass diese.
Also was sich Picard da. Was dem da serviert wird als ja, heile Welt, das sind dann 5 Kinder, die er dann auf einmal hat, die alle Fati Fati und
Vater.
Ich hab dich so Vater. Lieb und keine Ahnung. Die tragen alle Klamotten aus dem 17. Jahrhundert, warum auch immer. Es wird auch nirgendwo erklärt, nichts. Keine Ahnung. Es ist so eine völlig, also das ist so scheiße gemacht, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen.
Das ist halt echt so, es ist vor allem auch eine sehr rückwärts gewandte Idee von Glück. Die sind ja auch offensichtlich in einem modernen Verhältnis zueinander, er und seine Frau, die er sich da vorstellt, mit diesen Kindern. Das ist ja ganz offensichtlich, was Kostümierung angeht, was Einrichtung angeht, ja irgendwie so eine Mischung aus 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und des viktorianischen Zeitalters, wenn ich mir die Klamotten angucke.
Ja.
Oder noch ein bisschen älter. Und dann sitzt du da und denkst dir die ganze Zeit so, ja, aber was ist das denn für eine komische... Das ist
schon barock. Sie hatten
ja, aber was ist das denn für eine komische Vorstellung von ein so weit gereister, aufgeschlossener, intelligenter Mensch wie Jean-Luc Picard hat, von einem idealen Leben, dass er sich ausmalt. Ich meine, klar, er steht immer noch, das wird ja auch gesagt, unter dem Eindruck des Verlustes seines Bruders und seines Neffens und der. Das fand ich auch komisch, dass er dann auch getroffen ist, dass die Linie der Picards ausgelöscht ist. Auch irgendwie eine merkwürdige Vorstellung. Ich meine, gut, ich heiße Müller. Müller gibt es wie Sand am Meer. Wenn ich keine Kinder habe, gibt es immer noch Müllers wie Sand am Meer. Wahrscheinlich auch erfolgreichere Müllers als mich. Ohne, dass ich mit denen verwandt wäre. Aber es ist irgendwie so eine, ich finde, das ist so eine sehr antiquierte Vorstellung von einem Ideal.
Ja, deswegen. Man kann die Verhaltensweisen der Figuren irgendwie nicht so nachvollziehen. Was halt interessant war dann wieder das mit dem Gefühlschip von Data, aber auch da konnten sie halt nichts mitmachen eigentlich so richtig.
Das war so sehr so, was ist das Erste? Ich finde, es gibt so Filme, und dazu gehören diese Idee mit dem Chips auch so, dieses, was ist das Erste, was dir einfällt, und das machen wir.
Mhm.
Ne? Also ich meine, klar, der muss erstmal lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Finde ich auch richtig und wichtig. Ich finde aber zum Beispiel diesen Impact, den dieser Gefühlschip im nächsten Teil hat, viel, viel größer. Wenn wir über das Richtige tun, Zuneigung, den Wunsch, menschlicher zu werden, reden. Und da ist es eigentlich nur so ein Gimmick, damit man erklären kann, warum er an der einen Stelle nicht helfen kann.
Und warum man noch so ein bisschen Comedy reinbringen
und,
kann.
Und er ist dann Comic Relief. Und das finde ich einfach schade für so einen wichtigen Moment. Es gibt diesen einen Moment, wo er sagt, er möchte deaktiviert werden und dann Picard ihn an seinen Eid und seine Verpflichtung erinnert. Und er dann sagt, trotz meiner Angst und meiner Verunsicherung werde ich das versuchen. Also das ist quasi der Tenor, ne? Also das Überwinden von Angst, wenn du so willst, ne? Mhm. Pflichtbewusstsein. Aber es ist eigentlich zu wenig, was damit gemacht wird.
Ach ja, irgendwie jetzt so beim Nachgucken frustriert mich dieser Film irgendwie total. Weil man kam jetzt so aus hier Star Trek, das unentdeckte Land. Ne?
Ja, okay, das wir reden aber auch vom besten Star Trek.
Ja, das war halt ein toller Abschluss, ne?
Ja.
Ich finde, es hätte nicht gebraucht, dass man jetzt diese ganze Kirk-Timeline da noch drauf klatscht.
Ja.
Auch mit diesem Anfang da auf der Enterprise B. Ah, und dann switcht das um auf dieses Holodeck-Dingen da, was auch so was von dermaßen unspektakulär ist.
Ja, ja. Ich mochte das, weil es so ein bisschen ich fand's ganz interessant, weil es ja so ein bisschen diese Emotionschip-Geschichte vorwegnimmt. Das ist ja quasi auch die Begründung, warum Data nachher den Emotionschip, weil er offensichtlich den Humor da nicht versteht, der ihm da unterliegt. Es ist das schöne, ich finde das ist so ein schöner Moment zu zeigen, dass diese Crew untereinander ja befreundet ist. Das sind ja mehr als Kollegen. Dann sind wir wieder bei diesem Red Flag-Thema. In meiner Firma sind wir Familie. Aber ich finde das, ich mochte das irgendwo. Aber ich gebe dir schon recht, dass das auch einen gewissen Cringe-Faktor,
ja,
wie die Jugend sagt.
Ja. Hatte. Also, boah, irgendwie hätte man sich doch da jetzt mehr erhofft. Und durch die Serie hatten sie die Figuren ja eigentlich auch jetzt alle mittlerweile scharf gezogen, ne?
Ja, die waren etabliert.
Ja.
Du hattest quasi, ich meine, die funktionieren ja in der Next Gen ja ähnlich wie die First Gen, ne, wie die Original Crew, nur dass quasi Rollen ein bisschen anders verteilt.
Ja, und dass manche überhaupt gar keine Aufgabe haben. Deanna Troi zum Beispiel gar nicht. Beverly Crusher ist zweimal oder so zu sehen.
Ja.
Und das war es dann schon.
Ja. Es ist eine ziemliche Pimmelparade.
Ja, Riker ist eigentlich aber auch nur der Typ, der dann da auf der Brücke dann noch irgendwie steht. Der hat auch eigentlich keine Aufgabe.
Ja, fandest du? Ich fand das schon, also ich fand schon, dass er dann zeigt, er hat Leading-Qualitäten, wenn er dann das Schiff evakuiert, die Untertasse abtrennt und so.
Ja, er folgt dem Protokoll, ja, cool.
Ey, das.
Ja, wow, er kann so super die Untertassensektion abkoppeln, das ist schon,
ja,
großartig.
Er hat ganz,
ja,
viele Leben gerettet.
Ja, ja. So. Nee, hast du recht, hast mich jetzt überzeugt.
Also ihn fand ich jetzt nun, also ihn fand ich ja noch von all diesen Stafettenleuten da noch am besten mit. Glaubst du eigentlich, dass die, fällt mir so gerade ein, dass die in Teil 7 schon die Idee hatten, um mal auf eine Figur, die viel Screentime kriegt, aber eigentlich trotzdem weder sich weiterentwickelt noch irgendwas zu tun hat, groß Geordi LaForge. Glaubst du, das war die Idee, den Visor wegzunehmen für den nächsten Teil? Ich glaube, ab Teil 8 hat er ja diese künstlichen Augen dann, ne?
Ja.
Dann kann er eigentlich wieder auf der Seite schlafen, der arme Kerl. Hat er diese LED-Seiten nicht an der, diese LED-Leuchten nicht an der Schläfe.
Ja, also Geordi LaForge war noch nie so ein Scotty, ne?
Nee.
Das ist, glaube ich, auch so eine Figur, die Macher irgendwie viel zu ernst genommen haben. Dessen Einzigartigkeit war sein, ja, Visor.
Ja, der hatte, ne, halt ein optisches Gimmick, dass man ihn wiedererkennt.
Ja.
Ja.
Aber ansonsten war der halt immer nur so ein Nerd, mit dem sie aber oft nichts anzufangen wussten.
Ja, außer bester irgendwie Buddy von Data. Der war ja eigentlich
aber guck dir mal die anderen Chefingenieure an, ne? Scotty, Miles O'Brien, Belana Torres zum Beispiel.
Oh, Belana Torres, großartig.
Ja, das sind alles Figuren gewesen, die deutlich mehr zu tun hatten und ne, so in den Serien, die ganz anders benutzt wurden. Und dagegen stinkt Geordi LaForge einfach ab.
Ja, leider, ne?
Ja.
Ja, also ich finde halt schade, dass ich weiß nicht, ob ich es im letzten Podcast gesagt habe oder mal so mit dir im Gespräch. Ich finde halt, sie hätten diese Staffelübergabe gar nicht gebraucht.
Ja, ja.
Weil,
genau,
das sagtest du ja auch gerade, das ist Teil 6, ist so ein schöner Abschluss. Und Teil 7 macht doch einfach eine geile Geschichte mit der Next-Gen-Crew. Und du hättest das ja trotzdem so erzählen, die Geschichte erzählen können, aber halt, warum? Also, ich finde, diese ganze Kirk-Nummer wirkt so reingedrückt. So, das wirkt wie so eine Studioentscheidung. Wir müssen jetzt nochmal, damit auch Leute ins Kino kommen, müssen wir nochmal Kirk reinbringen. So wirkt dieses Drehbuch.
Ja.
Plus, dass das übrigens ein Paradebeispiel ist, warum Zeitreisefilme oder Zeitreisegeschichten immer schwierig zu schreiben sind. Da scheitert dieser Film ja leider auch dran. Wie wir ja auch gerade schon erklärt haben.
Ja, weil er dieses Nexus-Dingen, das wird ja auch nirgendwo erforscht oder erklärt. Das ist einfach da. Ja,
es ist danach bekannt.
Nie wieder auf.
Genau, es ist aber bekannt offensichtlich, weil sie wissen, wo es ist. Sie verfolgen es, ne? Sie kennen deren, mehr oder weniger ist diese Funktionsweise ja auch bekannt. Vielleicht weiß es die Sternenflotte nicht, aber man hat ja zumindest schon mal Kontakt damit. Und dann ist es ja in einer Welt, in der Star Trek spielt, wo ja vor allem der Forschungsdrang die treibende Exploration, die treibende Feder dieser Gesellschaft ist, dieser modernen Gesellschaft, dann ist das komisch, dass die das einfach so links liegen lassen haben für 80 Jahre.
Ja, und es erklärt auch nicht, warum so ein Dr. Soren, weil er jetzt seine Familie verloren hat, Milliarden von Lebewesen in der Galaxis auslöscht, um einfach nur wieder in dieses Band reinzukommen.
Ja, eben, der ist ja offensichtlich hochintelligent. Er muss ja eigentlich wissen, dass das nicht real ist.
Ja, ne? Ich meine, vielleicht fehlt mir jetzt die Intelligenz nachzuvollziehen, warum das dann doch wieder Sinn macht.
Ja, vielleicht können wir das mit Matrix erklären. Warum will der Verräter zurück in die Matrix? Er weiß, das ist nicht real. Und trotzdem ist es ein Sehnsuchtsort für ihn.
Ja. Ja.
Also offensichtlich gibt es ja dieses Thema, ich bin so unglücklich in dieser Existenz und habe da an dieser Stelle das einzig wahre Glück erlebt, ich will da zurück.
Ja, aber jetzt stell dir, also ja, jetzt mal ganz ehrlich, aber dann einen Wissenschaftler zu erfinden, der jetzt mehrere Sonnen im Universum auslöscht, inklusive aller Planeten, die ringsrum sind,
ja,
um in dieses Band zu kommen. Ja. Das ist so wie James Bond, Bösewicht versucht, James Bond zu töten, indem er hier so eine Incredible Machine baut, die dann
erwarte,
am Ende,
dass sie sterben, Mr. Bond.
Ja, die dann am Ende dann irgendwie mit etwas Glück dann James Bond tötet.
Ja. Ja, ja. Also er ist halt einfach, ihm wird versucht, eine Motivation zu geben, aber diese Motivation wird nicht fühlbar. Es ist wie so oft in solchen Filmen, woran sie gut getan hätten, wenn sie es zeigen. Zeigt doch Malcolm McDowell auf dem Planeten, wie er an die Borg seine Familie verliert.
An die Borg?
Ja. An die Borg war schuld, der Tennisspieler.
Ja, okay. Ah, jetzt macht das Sinn.
Ja, ja.
Klingt schwedisch.
Er klingt schwedisch. Nein, aber es ist doch so. Es wird doch gesagt, dass die Familie von den Borgs getötet wird. Seine Tochter und seine Frau.
Gerade Borgs gesagt.
Borgs, von den Borgs. Die Borg. Von dem Borg. Nein, ich habe nicht Borgs gesagt. Wenn ich das
doch, du hast Borgs gesagt.
Ist mir das S so. Das ist der rheinländische Einschlag. Ich habe zu lange bei Rheinländischen im Rheinland gearbeitet. Das hat mir ist völlig bewusst, dass das Hive meint.
Also wie eine Bekannte, die nicht sagt, gib mir mal bitte die Chips, sondern gib mir mal die Chipse.
Um Chips. Ja, ist ja mehr als ein Chip.
Genau, Chips nochmal zu pluralisieren.
Ja.
Ja.
Ich habe ja auch, musste auch sehr viel üben, damit ich nicht Triologie sage.
Oh.
Das sind so Sachen, auf einer rationalen Ebene weiß ich, dass das falsch ist, aber es rutscht mir so raus. Es ist so falsch gelernt, wahrscheinlich irgendwann mal.
Ja, und es tut weh. Aber egal. Es tut ja auch weh.
Triologie schlimmer als Box.
Also ich muss jetzt schon sagen, es tat auch ein bisschen weh, Treffen der Generation zu gucken. Also.
Deine Erwartungen waren ja eigentlich gar nicht so niedrig.
Ja, genau. Waren nicht so niedrig, weil man so diese paar, wie du sagtest, so guten Szenen, die hatte ich jetzt noch so irgendwie größer in Erinnerung.
Mhm.
Und jetzt im Nachhinein waren ja diese guten Szenen wirklich nur ein kleiner Teil dieses sehr, sehr umständlichen Films, der uns weder weiterbringt, außer dass jetzt die Enterprise D kaputt ist, mehr hat uns das jetzt eigentlich nicht gebracht. Ne? Gut, Data hat seinen Emotionschip, aber
meinst du, die haben da schon so Sachen vorbereitet? Also ich hatte das ja gerade mit Geordis Augen erwähnt, so mit der Zerstörung der Enterprise D, nochmal dem Hinweis auf die Borg. Die Borg, nicht die Borgs, die Borg. Dass die da schon Teil 8 vorbereitet haben?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie da schon eine Ahnung hatten, was in Teil 8 passieren wird.
Ja.
Also man muss ja auch sagen, Teil 8 riecht ja auch schon sehr nach Deep Space Nine.
Hm.
Also es ist ja viel so in dem Stil von Deep Space Nine ab Staffel 4.
Hm.
So, nur, dass es dann halt auf der Enterprise E spielt. Aber ne, Worf kommt ja auch von Deep Space Nine. Er war ja auf der Defiant zum Beispiel dann dahin. Ich glaube, dass das auch dieses sehr etwas mehr martialische, mehr actiongetriebenere dann da Einfluss hatte. Also ich finde, der erste Kontakt ist gar nicht so ein, da werden wir ja noch drüber sprechen, ist gar nicht so ein richtiger The Next Generation Film.
Ja, das ist halt quasi ein Action-Spin-Off, wenn du so willst.
Ja.
Ja.
Werden wir ja noch zu kommen, wo wir ja einen ganz anderen Picard sehen, als den wir jetzt in dem Film gesehen haben.
Das weiß ich bis heute
Und das ist so ein bisschen conservative Picard und den mag ich halt leider gar nicht.
Ja, ich weiß bis heute noch, dass ich war ja sehr harter, also was heißt, für meine Verhältnisse sehr harter Trekkie, bevor Teil 8 rausgekommen ist. Und ich werde bis heute nicht vergessen, dass es ein Interview, ich glaube Sat.1 oder so, die hatten damals noch diese Interviews, so im wenn neue Filme rauskamen, ne, und dann mit den Leuten, die da mitgespielt haben, und da hatten sie, das werde ich nie vergessen, wurde Patrick Stewart gefragt, ja, wie war das denn so mit seinen, damals ja auch schon Anfang, Mitte 50, da nochmal richtig Muskeln aufzubauen, sie sehen so buff aus da drin, wie haben sie das gemacht, ja, ich habe richtig trainiert, ich wusste, das wird ein Actionfilm und, ne, und, ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, jetzt mal, ich habe sehr lange Teil 8 nicht mehr gesehen, ich hatte nur noch mal ein paar Szenen gesehen und gedacht so, der Look ist nicht gut gealtert, aber hast du hohe Erwartungen an Teil 8? Weil das war lange Zeit, war das mein Lieblings-Star Trek-Film.
Ja, habe ich. Ich glaube auch, dass der funktioniert. Dass der mehr funktioniert als der jetzt, weil der viel stringenter erzählt ist.
Mhm.
Wenn ich daran denke, dass die Bösewichte viel tausendmal besser funktionieren.
Mhm.
Ne, damit meine ich jetzt auch diese Side-Character wie zum Beispiel Zefram Cochrane.
Ah, großartig. Großartig.
Ne, oder die Borg-Königin und wie die in dem Film benutzt wird, wann die, dass die genau zu dem richtigen Zeitpunkt auftritt, dass die genau dass das ein Charakter ist mit Tiefe, wie die auch mit Data interagiert. Da werden wir alles, da will ich jetzt noch gar nicht vorgreifen.
Und auch der beste Zeitreisefilm.
Ja, aber es ist. Man sieht jetzt dann diesen Film, das ist so ein Potpourri aus, wir machen mal das und jetzt das und dann müssen wir das noch mit reinbringen und das noch, weil sonst sind die enttäuscht und das müssen wir da noch machen. Es ist auch noch, ich finde es so sinnbildlich, dass sie den Tod von Kirk ja nochmal drehen mussten, weil der ja erst wurde er wohl von dem Tolian Soran in den Rücken geschossen. Dann haben sie das in so einem Test-Screening, hat das wohl gar nicht gut funktioniert. Da mussten sie auch den Tod von Kirk nochmal neu drehen. Mhm. Und selbst da gab es riesengroße Fanproteste zu, dass es so passiert ist. Und das habe ich ja vorab trotzdem, auch noch gelesen, dass dann sogar William Shatner, weil er so viel Zuschriften bekommen hat, dass das wohl alles so enttäuschend war, hat er wohl selber einen Roman oder so eine Novel geschrieben.
Das hört sich so nach William Shatner an, ja.
Ja, wo
ich habe für mich selber Fanfiction
geschrieben. Wo Kirk von dem Borg wiederbelebt wird. und der Film droppt auch den Fact, dass hier V'ger aus Star Trek, der Film,
ein
Borg-Produkt war.
Ey, William Shatner ist so geil. Die Eier muss er erstmal haben, ne?
Ja.
Einfach so sagen, ich schreibe jetzt einfach meine eigene Scheiße hier. Fanfiction von dem Objekt der Fans selber. Ja,
so, ne? Aber
das muss man ihm ja wirklich lassen. Also an Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht.
Ja.
Ich finde es halt wirklich schade, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, sie wussten nicht, was sie da machen sollen. Sie wussten es nicht, was machen wir mit dem Nexus.
Sie wussten
nicht, was machen wir mit Kirk.
Es fühlt sich halt nur so an, dass sie halt sagen, wir müssen Kirk sterben lassen, sonst haben wir in diesem Film nichts zu bieten. Wir müssen die Enterprise-D abstürzen lassen, sonst haben wir in diesem Film nichts zu bieten.
Genau, das wirkt halt auch so in Anführungszeichen unnötig, dass dieser Warp-Kern, das ist auch so gefühlt so, der Warp-Kern ist jetzt instabil, jetzt müssen wir was, damit wir noch was Spektakuläres haben. Es wirkt ganz oft so, es gab diese Outline und dann wird so gesagt, ja, okay, da passiert aber zu wenig. Was machen wir? Und dann wirkt das so da reingefuchtelt.
Die Szene ist eigentlich schon vorbei.
Ja, es ist wirklich schade.
Und dann kommt noch, dann ist eine Stunde des Films vorbei. Du denkst, so war eine coole Episode.
Ja, genau. So die erste Stunde finde ich auch richtig cool.
Und dann geht eigentlich, dann klatschen sie hinten den Warp-Kernbruch dran. Dann stürzt die Enterprise D völlig unnötigerweise ab.
Mhm.
Dann kommt diese sehr, sehr lange Sequenz mit dem Nexus.
Die, glaube ich, noch nicht mal so lang ist. Die fühlt sich nur unendlich lang an.
Ja, weil sie erst in Picards Vision springen. Dann springt der irgendwie zu Kirk in seine Vision. Die zieht sich dann ja auch noch mal lange Zeit. Mhm. Und sie versuchen dann daran, glaubhaft zu erklären, dass Kirk diesem Nexus überdrüssig ist. Alle anderen sind da so voll addicted hin. Ne? Und Kirk nach 3 Minuten sieht schon, diesen Sprung mit dem Pferd, da habe ich immer Angst vor gehabt. Und jetzt nicht, weil ich merke, das ist nicht real. Oh, ich gehe lieber.
Ja.
So, das ist so, oh.
Lazy writing.
Ja,
lazy writing.
Ja.
Zeig doch, nimm doch die Chance wahr, dass du quasi Episoden aus der Geschichte einer Figur zeigen kannst. Weil wir wissen ja, dass quasi, es wird ja vorher noch so gesagt, du kannst zu jedem Zeitpunkt deine Existenz reisen. Du kannst, wird Picard vorhin noch gesagt, das sind deine Kinder jetzt, ne, die sind auch klein, du kannst zu deinen Enkelkindern, du kannst zu deren Geburt aber auch zurückreisen, du bist völlig frei. Und dann wird dann einfach nur die Hütte von William Shatner gezeigt, in der er Holz hackt, dann wird da ein nicht besonders inhaltsreicher Dialog geführt, dann reiten sie noch ein bisschen durch Idaho oder Montana oder wo auch immer sie das gedreht haben und dann war es das. Und es gibt überhaupt keine emotionale Begründung. Also, du hättest doch so viel machen können. Erinnere, geh mit Kirk zurück zur Sternenflotte. Zeige, warum wollte er zur Sternenflotte? Was hat ihn angetrieben? Gehe mit ihm in die Gegenwart, als er aufgehört hat, Captain zu werden. Dann zeigt doch von mir aus die Hütte die Entscheidung. Er sagt es ja so, heute ist der Tag, an dem ich mich entschieden habe, zurück zur Sternenflotte zu gehen. Und gib ihm doch diese emotionale Tiefe, dass er selber erkennt, dass das gar nicht sein Glück ist, dieses da in dieser Hütte zu sein mit seiner damaligen Freundin, dann Ex-Freundin, als er beschlossen hat, zurück zur Sternenflotte zu gehen. Ich finde das immer ein bisschen arrogant, wenn man sich hinsetzt und, was ich hier gerade mache, so how to fix the film. Aber es ist so, ich finde, das ist so ein Paradebeispiel für vergeudete Chancen.
Ja.
Show, don't tell.
Ja, und dann, was zwischendurch passiert, suchen sich auch noch so unspektakuläre Schauplätze, wie zum Beispiel diese Forschungsstation, wo sie auch sehr viel Zeit damit vergeuden, da sich aufzuhalten mit Geordi und mit Data. Data kriegt dann da seinen Anfall. Dann kommt Soren zurück, dann
der große Reveal, dass Soren der Bösewicht ist, genau.
Genau, dann wird er von den Klingonen zurückgebeamt. Was da eigentlich dahinter steckt, dass dann kurz in so 2 Nebensätzen gedroppt wird, dass die von den Romulanern gejagt werden, weil die denen nämlich dieses, weiß ich, Trilithium, was weiß ich, was die da haben, von denen abgezogen haben.
Ja.
Das wird in so 2 Nebensätzen erzählt, was so eine richtig geile Geschichte gewesen wäre.
Ja, dass diese klingonischen Schwestern, die ja super sind, die man auch aus der Serie kennt. Ich erinnerte mich auch noch an die Folge tatsächlich mit denen, oder an die Folgen. Tauchen die mehr?
Folgen, ja.
Es sind Folgen. Großartig. Und dann werden die auch so sehr nonchalant einfach aus dem Weltall gepustet.
Ja, durch einen einzigen Torpedo. Ja. Gut, das fand ich aber cool, weil es gibt dem Ganzen ja wieder so ein bisschen, wie wir das mal hatten mit diesen U-Boot-Sachen und Torpedos.
Aber das ist vielleicht dann auch so mein Wunsch, mehr davon gesehen zu haben, weil ich das cool fand. Als halt diese letzte Hälfte des Films, ne?
Ja. Aber der Kampf mit dem Bird of Prey hätte jetzt auch nicht länger dauern dürfen, weil so ein Kampf gegen Bird of Prey haben wir jetzt schon 3-mal gesehen.
Ja, ja. Ja. Ich meine, ansonsten bedienen sie sich ja ganz an dieser ganz offensiv an dieser Star Trek-Formel, dieses, wir splitten irgendwann die Crew auf und erzählen parallel 2 Handlungsstränge, die dann nachher wieder zusammenführen. Das hatten wir in das unentdeckte Land, das hatten wir hier, das hatten wir an 5, habe ich die Erinnerung schon wieder verdrängt. Aber bei 4 war das so, dass die Crew aufgeteilt wurde. Es war bei 3 war es auch so, wenn ich mich düster erinnere, bei 2 war es so. zwischendurch. Also es ist ja immer wieder dieses Element, dieses Stilelement, ne? Aber ich habe das...
Ja, vier.
Vier, ja, habe ich ja gerade gesagt.
Hast du okay.
Genau. Ja. Und es ist aber nirgendwo, finde ich, so schwach wie da, weil beide Seiten eine Aufgabe haben, die sie einfach erfüllen, ohne dass es irgendwelche Twists, Turns, Zusammenarbeiten, Interaktionen auch zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Das ist ja in anderen Filmen immer anders, dass da immer wieder zwischendurch eine Interaktion ist. Sie kommen nochmal zusammen, es gibt neue Aufgaben, sie trennen sich wieder. Es gibt klare Aufgaben, die aber in sich dann auch nicht immer funktionieren. Ich erinnere an den, als Chekhov und Uhura da im Teil 4, was muss denn Atomenergie klauen, ne? Der Hund hat gepupst, es tut mir leid. Der, was kriegt die eigentlich gerade an Futter? Das ist ja furchtbar. Ich glaube, du hast Glück, glaube ich. Du sitzt nicht in ihrer Schlagwand. Es wird Zeit, dass meine Frau nach Hause kommt und den Hund abholt. Genau. Aber ja, also ich find's tatsächlich, ich wiederhole mich, es passiert unfassbar wenig in 2 Stunden. Es ist fast so schlimm wie in Teil 1.
Ja, und dann kriegst du noch so Sachen wie die unrealistischste Handfeuerwaffe. Also
aber es
mit
sieht
dieser
cool
Waffe
aus.
Kann man nichts treffen.
Aber es sieht cool aus.
Mit der kann man einfach nichts treffen.
So, wie funktioniert eine Waffe? Man zielt über den Lauf, damit man sieht, worauf man schießt. Und diese Waffe klappt zur Seite weg.
Der Typ ist Wissenschaftler. Deswegen, glaube ich, hat der bestimmt einen IQ von über 81, ja?
Ja, aber vielleicht hat sie so ein Auto-Aim, so ein Aim-Bot. Der dann aber auch nicht gut funktioniert.
Ja, achte mal auf die Waffe. Die hat auch noch so ein kleines Mini- Fernrohr oben drauf, was total unnötig ist, weil da kann A, niemand durchgucken und B, bewegt sich dieses Fernrohr nicht mit, je nachdem, wie die Waffe steht.
Ja, und die Waffe bewegt sich auch noch, während er das schon runtergeklappt hat, bewegt der Lauf sich auch noch trotzdem hoch und runter. Ist das aufgefallen in der einen Nahaufnahme?
Ja.
Und auch so denkst du, das ist irgendwie nicht gut. Aber vielleicht ist das der Aimbot. Vielleicht versucht der Aimbot, das war, wenn du bei Counter-Strike, wenn du Cheater siehst, da siehst du ja auch mal das Fadenkreuz.
Aber für einen Aimbot trifft der aber auch nichts.
Nee, ist halt ein schlecht programmierter Aimbot.
Ja. Ich glaube, der hat in diesem ganzen, hat der, glaube ich, ganz oft geschossen, auch da auf dieser Forschungsstation, nachher auf dem Planeten. Der hat nicht einmal etwas getroffen.
Der hat bei den Sturmtruppen gelernt.
Ja. Ohne Helm auf.
Ohne Helm.
Ey, wirklich. Ey, sorry, aber mehr, ich wäre...
Ja, ich sehe, was hattest du ihm vor dem Rewatch gegeben? Hast du das noch parat?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht so 6 von 10.
Hatte ich ihm auch. Ich glaube, bei mir wird es ein Downgrade geben.
Ja. Ja.
Schade. Und ich finde es aber auch bezeichnend, dass ich ihn ganz offensichtlich im Kino gesehen habe und mich dann erst wieder dran erinnert hatte, als dann ein, zwei von den spektakulären Szenen zu sehen war. Fiel mir ein, ach, das war der Film. Stimmt, den habe ich doch im Kino gesehen. Fair enough, 30 Jahre her und ich habe viele Filme seitdem gesehen und ich habe damals auch viel Scheiße gesehen.
Ja, stimmt. Ach stimmt, du musst mir in einem halben Jahr auch noch erzählen, was in Fantastic Four passiert ist.
Ja, das stimmt, wir waren zusammen drin und du hast die These aufgestellt, im halben Jahr weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Und ich
wir
fürchte, du hast
noch.
Recht, ich fürchte, du hast recht.
Noch. Ja, ich hab mir die Erinnerung gestellt.
Ja. Hast dir den Wecker gestellt.
Ja. Irgendwann nachts um 4 geht der dann.
Ja.
Da wird er erinnern.
Ja. Machen wir noch mal einen Ausblick. Also wir haben ja über 8 schon gerade so ein bisschen gesprochen. Dann kommt 9, den ich eigentlich in ganz guter Erinnerung habe. Der hat für mich so ein bisschen so einen Vibe von einer guten Doppelfolge.
Ja, 9 war zum Beispiel eigentlich ein ziemlich ruhiger Film, der sich aber sehr viel Zeit für die Figuren genommen hat.
Genau.
Auch das in meiner Erinnerung hat dann wieder viel besser funktioniert.
Ja, da gibt es ja dann auch noch mal dieses Thema des Sesshaftwerdens und des Älterwerdens gibt es dann auch noch mal als Thema, was wir ja eigentlich auch schon bei den letzten mit der Originalcrew hatten, so ein bisschen älter werden. Also ich fand gerade, Scotty sah jetzt auch in dem Film, den wir kurz am Anfang sehen, sehr, sehr alt aus. Und 10 wird vor allem nochmal spannend. Tom Hardy, der fast zerbrochen ist an diesem Film, der danach wirklich sehr lange nichts mehr gedreht hat, wegen dem Backlash, den er gekriegt hat, unter anderem.
Ja.
Das wird auf jeden Fall nochmal spannend.
Ich aber mochte, weil ich einfach endlich mal einen Film mit Romulanern bekommen habe.
Ja.
Die Romulaner sind mit die spannendsten Gegner im kompletten Star Trek-Universum.
Ja.
Sie haben so selten was Cooles damit gemacht.
Ich überlege die ganze Zeit, wie ich den damals fand. Weil ich habe tatsächlich wenig Erinnerung. Ich habe halt wirklich noch dass ich diese ganze Stilistik komisch fand, vor allem im Vergleich, weil der 9. ja wirklich so wirkt wie so eine schön gemachte Doppelfolge, auch so von der Ästhetik, von der Stilistik, vom Schnitt, von der Kameraführung und so weiter. Und dann denkst du an, und 10 war ja richtig wild schon. Der hat ja schon versucht, so diesen modernen Schnitt auch zu kopieren, der damals in war, von wann reden wir, 2001, 2002, irgendwie sowas, ne? Diesen ja, ich weiß gar nicht, wer da so Stil, aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Und dann hatte der so eine gelbe Farbe, Färbung, immer so, der hatte ein sehr krasses Color Grading, habe ich irgendwie so in Erinnerung. Ich habe aber, ich weiß aber noch, dass ich den nicht so scheiße fand, wie viele andere Trekkies den vor allem fanden. Aber richtig, aber ich hatte nie das Gefühl, so, dass es so jetzt einer, den muss ich zu Hause im Regal stehen haben. Oder den will ich jetzt unbedingt nochmal gucken. Also es ist jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt diesen Rewatch-Marathon nicht machen würden, würde ich mir den wahrscheinlich nicht nochmal angucken. Mhm.
Ja, also ich, keine Ahnung, auf den 8. freue ich mich, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der nicht so einen harten Backlash haben wird, wie jetzt Generations. Mhm. Der wird, glaube ich, kein so ein krasses Downgrade von mir bekommen.
Aber wir hatten endlich mal guten deutschen Sound. Endlich mal nicht 2.0, sondern Surround Sound. Ich, wow, bin begeistert.
Ja. Ja.
Vielleicht kriegen wir sogar Atmos, wenn wir jetzt hier.
Sie haben echt viel in dem Film damit anstellen können.
Ein bisschen schon.
Zwei Szenen oder so. Na egal, ja, cool. Ach Mann, ey.
Du bist ein bisschen wirklich enttäuscht, so ein bisschen.
Ja, ich bin echt ein bisschen angepisst gerade, weil ich so denke, es gibt so geile TNG-Folgen auch, mhm, ne? Was hätte man mit der Crew, mit dem Schiff machen können? Es ist halt wirklich, da muss man sich halt nochmal im Bewusstsein halten, ist der einzige Film, in dem die Enterprise D vorkommt.
Das ist korrekt, ja.
Ja, und das finde ich dann irgendwie schade, dass es dann gerade dieser Film ist. Irgendwie. Ja.
Wobei, da muss man auch sagen, die ist dafür sehr schön in Szene gesetzt worden. Es waren ja offensichtlich Model-Shots wieder mit ein bisschen CGI dran, wenn ich das so richtig erkannt habe.
Ja.
Und die paar sahen ganz gut aus. Und wir haben noch Tuvok entdeckt.
Ja.
Deinen menschlichen Doppelgänger.
Oder er ist undercover da.
Ja, der auf der Enterprise B gedient hat. Und dann haben wir noch so am Anfang gesagt, guck mal, dann sagst du, guck mal, da hinten sitzt Tuvok. Und dann habe ich so, ist das eigentlich der echte Tuvok? Und irgendwann sehen wir die runden Ohren und sehen, das ist kein Vulkanier.
Ja.
Deswegen ist es nur der gleiche Schauspieler. Tuvok, der Vulkanier, der Voyager.
Schade, dass wir nie einen Voyager-Film haben.
Ja, ich mochte die Voyager immer sehr gerne.
Ja.
Ich habe das auch ehrlich gesagt so, das ist ja auch so die letzte Serie, die ich komplett durchgeguckt habe, tatsächlich. Außer Lower Decks, aber Lower Decks, finde ich, zählt nicht so als, in Anführungszeichen, ja, Parodie-Zeichentrickserie. Ich habe die sehr geliebt. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass man am Schluss quasi, wenn diese Serie, wenn die zurück in den Alpha-Quadranten kommen, dass das ein Film ist. So die letzte Reise, dass die vielleicht wirklich so. Das Schiff geht quasi, wenn wir in dieser Analogie des Seebeuterfilms sind, das Schiff geht quasi bei der Einfahrt in den Hafen unter, aber sie retten sich noch in den Alpha-Quadranten.
Wie Jack nach Hause. Sparrow in der Szene, wo er ankommt.
Ja, ja, genau, genau.
Port Royal.
Catherine Genuine.
Das quasi knüpft genau an das Ende von Voyager. ja, cool.
Ja.
Ja, hast recht, aber ich glaube, noch mehr Geld dafür hätte ich gegeben für einen Deep Space Nine-Film über den Dominion-Krieg.
Hm.
Da hätte ich all my money, also
ja.
Das Geld, das Tarantino von mir nicht bekommen hat, weil er Star Trek nicht gemacht hat, bekommt dann halt der Typ, der den Deep Space Nine-Film.
Ja, ist schade, dass Tarantino nicht Star Trek gemacht hat. Ich würde mich ja nochmal wirklich interessieren, was macht Tarantino, wenn er komplette Freiheit in einem bestehenden Franchise hat. Also wie würde er einen Superheldenfilm machen? Wie würde er Star Trek machen? Wie würde er Stolz und Vorurteil? Ich glaube, das wäre die beste Stolz und Vorurteil, zumindest für mich wahrscheinlich die beste Stolz und Vorurteil-Verfilmung, die möglich ist.
Und die blutigste.
Nee, es gibt ja noch Stolz und Vorurteil und Zombies. Ich glaube, das zu schlagen wird schwierig.
Okay, ja.
Ja, aber genau, aber ja. Also ich bin auch gespannt. Ich freue mich jetzt auf die drei Filme, die in der Original-Timeline noch vor uns liegen.
Ja.
Ich freue mich auf unsere Bonusfolge. Und dann wollten wir ja nochmal, haben wir uns jetzt eigentlich darauf geeinigt, ob wir die Kelvin-Zeitlinie machen oder nicht? Also die quasi die Abrams-Filme, die drei?
Ja, lass doch machen.
Ja, zwei gute, einen vermutlich nicht so guten, das kriegen wir hin, ne?
Ja.
Beziehungsweise den guten, den schlechten und den unterschätzten.
Ja.
In der Reihenfolge.
Bei Graptas Hammer, was für Filme.
Philipp, ich danke dir.
Ja, sehr gerne.
Diese kurze Folge.
Ich bin froh, dass sie jetzt so kurz ist, weil die nächste wird definitiv länger.
Ja, das glaube ich auch.
Okay, ich freue mich drauf.
Wobei ich immer das Gefühl habe, ich kann immer mehr meckern, als ich loben kann. Deswegen sind geile Filme immer kürzere Besprechungen bei mir als nicht so geile Filme. Ich erinnere mich an meinen 20-Minuten-Rant.
Ich kann mir vorstellen, du wirst bestimmt trotzdem was zu meckern haben.
Ja, immer.
Also.
Ich zitiere die Feedback-Runde mal, ne, als alle mich angeguckt haben und dann, ich sagte, nö, ich fand's gut. Und dann sagte die eine Kollegin zum Dozenten, also wenn David nicht zu meckern hat, dann war's wirklich gut. In diesem Sinne, okay. Lebt lang und in Frieden.
Ja.